Herzlich willkommen zu Tag 9 des Kritik.de-Podcasts, heute mit Hanna Pilatschik, Philipp Schwarz, Till Kadritzke und mir, Frederik Jäger. Wir reden über zwei frankophone Filme, und zwar den Film von Arnaud Desplechin, Roubaix, Une Lumière, und über Xavier Dolans Film Mathias et Maxime. Wir beginnen mit dem rätselhaften Film von Arnaud Desplechin, in den uns kurz Till einführt.
Wobei ich da vielleicht das eine Rätsel gleich auflösen kann mit deiner Hilfe. Wie würdest du Roubaix une Lumière übersetzen? Ein Licht? Roubaix ein Licht?
Ja, okay. Ich glaube, das spielt auf Aufklärung an.
Ah ja, na gut. Das wird uns vielleicht im Folgenden helfen. Mal gucken. Also der Film dreht sich um eine Nachtschicht der Polizei von Roubaix, einer französischen Stadt, die von einer sehr hohen Armut geprägt ist. Also ich bin mir nicht mehr sicher, was diese Statistik ist, die im Film genannt wird, aber auf jeden Fall ein sehr hoher Anteil an Menschen, die unter der Armutsgrenze leben. Im Zentrum stehen zwei Polizistenfiguren, würde ich sagen. Die eine ist gerade neu in der Einheit und auch neu in der Stadt. Die schreibt Briefe nach Hause, die man im Voice-Over vorgelesen bekommt. Also ein bisschen ist das so eine Art Identifikationsfigur, aber eigentlich steht im Zentrum der Chef sozusagen, der hauptsächliche Detective in dieser Stadt, der, ja, da werden wir sicher gleich darüber diskutieren, eine fast mythisch überhöhte Sheriff-Figur ist. Was ich ganz interessant fand im Film, dass er quasi eben diese Nacht begleitet und unterschiedliche Fälle oder Verbrechen oder Konflikte, mit denen diese Polizei in Berührung kommt, durchspielt. Also das eigentliche, der eigentliche Hauptplot, der schält sich erst so langsam heraus, und in dem geht es um zwei Frauen, die miteinander wohnen, in deren Nachbarhaus ein Feuer ausgebrochen ist, und nach gibt es sozusagen diesen Verdacht, dass diese beiden Frauen gemeinsam ein Verbrechen begangen haben. Sie werden dann irgendwann festgenommen, und so beginnt ein bisschen der größte Teil des Films, der sich um die Verhöre dieser beiden Frauen dreht.
Ich habe schon einleitend gesagt, dass es ein bisschen rätselhafter Film ist. Vielleicht, Hanna, kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie der funktioniert. Also es klingt nach einem so Procedural, also einem prozessualen Film, der uns irgendwie die Polizeiarbeit näher bringt. Würdest du das so beschreiben, oder was ist der Modus des Films, soweit du ihn enträtseln kannst?
Der Modus scheint zu wechseln, deshalb ist man halt eben so irritiert, wenn man sich dann von den Anfangssequenzen leiten lässt, weil die mit so prophetischen Zitaten beginnen und auch einer Musik, die so opernhaft halt eigentlich auch so eine Götterdämmerung oder sowas so hinarbeitet, und manchmal flackert auch im Hintergrund, wenn sie auf dem Dach stehen, so ein bedeutsames Licht auf, als wenn halt irgendwie ein Feuer ausgebrochen ist oder das Höllenfeuer irgendwo lodert in Roubaix. Und die Stilisierung des Kommissars hat halt eben auch so theaterhafte Züge, und irgendwie erwartet man eine theatrale Übersteigerung, oder habe ich jedenfalls erwartet, und dann wird es aber immer kleinteiliger. Also dieses Panorama an Fällen, was halt eben auch die Sozialstruktur der Stadt aufmacht, verengt sich auf eben dieses Frauenpaar, und dann wird es so prozedural, dass es mich schon fast wieder überrascht hat, wie man ins Detail gehen kann. Also es wird ein Fall wirklich in Teile zerlegt, in nochmal Kleinteile zerlegt und dann nochmal mit Hilfe von Nachstellungen und Rekonstruktionen und Fotos und sowas nochmal zusammengesetzt. Also eine wahnsinnige Arbeit an einem Fall, der eigentlich schon gelöst ist. Und dann kommt eben die Frage dann, wenn das Rätsel schon gelöst ist, was ist denn das Rätsel? Und das war dann die Frage.
Ich meine, so das Herzstück des Films, oder zumindest ein sehr so prägnantes, gesetztes Stück, ist halt eben die parallele Verhöre dieses Paars, dieser zwei jungen Frauen. Und eben das Interessante ist, dass eigentlich von vornherein so die Schuldfrage und eigentlich so im Großen und Ganzen, was relevanterweise passiert ist, irgendwie klar ist, und es tatsächlich nur darum geht, wer jetzt quasi was wann zugibt und wie auch so diese Beziehung quasi wie diese Beziehung oder so will diese Liebe oder diese Verbindung zwischen diesen zwei Frauen diese Dynamik in dieser Beziehung dargestellt und irgendwie so auf die Probe gestellt wird. Ich meine, ich fand tatsächlich diese Sequenz auf eine sehr unmittelbare Weise interessant. Auf der einen Weise, ich meine, es ist so dieses Prozessuale, dass so dieses Verhör sehr ausführlich dargestellt wird. wo halt der eine, da gibt es den Good Cop, der sehr einfühlsam ist, und dann gibt es den Bad Cop, der anfängt zu schreien. Aber irgendwie, es ist jetzt auch kein so psychologisch raffiniertes Verhör, wo, ich meine, es wirkt dann so, als ob irgendwelche so Fallen gestellt werden, dass die Verhörten sich irgendwie verraten. Aber so wirklich psychologisch raffiniert ist es läuft eigentlich hauptsächlich auf diesen Stresspegel, der durch diese unterschiedlichen Stimmen irgendwie erzeugt wird, hinaus. Und ja, das fand ich irgendwie sehr interessant. Und dann auch so, dass, aber ja, ich... Das
ja, ich glaube, diese Kommissarfigur, die ist schon, steht schon im Zentrum und ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel für den Film selbst. Ich, beim sozusagen drüber nachdenken, bin ich jetzt ein bisschen auf dieses Detail gekommen, dass dieser Kommissar ein leidenschaftlicher Pferderennen-Fan ist, also Pferderennen besucht. Und so ein bisschen, glaube ich, geht es in dem Film auch darum, dass dieser Kommissar sozusagen mit dem Elend, was er als Polizist sozusagen verwaltet, auch spielt und sich darin sozusagen daraus auch eine Lust zieht. Also auch diese Verhöre, also die beiden werden erst getrennt voneinander verhört, am Ende dann zusammen, und es ist tatsächlich so ein bisschen wie ein Pferderennen. Also es ist sozusagen sehr knapp, wer von den beiden ist eigentlich am Ende diejenige, die wirklich irgendwie das Verbrechen begangen hat. Und ich glaube, so ein bisschen geht es darum, inwiefern dieser Polizist damit spielt oder sozusagen inwiefern für ihn das ein Spiel ist. Und ich glaube, darum geht es so ein bisschen vorwiegend.
Welche Rolle spielt es denn, dass die beiden Frauen, die Verdächtigen, von Stars gespielt werden?
Ja, ja, ich meine, gut. Es ist natürlich, ich meine, was natürlich...
Wir sollten den Namen der Stars nennen.
Genau, Lea
Seydoux und Sarah Forestier.
Ich meine, was für mich so wirkt, dass halt diese Beziehung dann doch mehr und mehr in etwas sehr Schematisches auseinanderfällt. Dass es eigentlich, es gibt eine Person, die ist dominant und eine Person, die wird dominiert. Es gibt eine Person, die ist ein bisschen mehr verliebt und eine Person, die ist ein bisschen weniger verliebt. Und aus dieser simplen, also aus diesem einfachen Ungleichgewicht entwickelt sich eigentlich fast zwangsläufig so diese Dynamik zwischen diesen zwei Figuren. Insofern hilft es natürlich, wenn das so, weiß ich nicht, wenn das so quasi, sag jetzt mal, erst so auratische Präsenzen sind, die noch nicht irgendwie so ausgearbeitete Figuren sind. Also vielleicht hilft das da, dass das so bekannte eben Gesichter sind. Ja.
Und ihre erste Täuschung ist ja eigentlich, dass sie nicht zugeben, dass sie ein Paar sind oder dass das halt irgendwie als so auch erste Erkenntnis über ihr ja, kleinkriminellen Verhaltensweisen, also dass sie halt nicht die Wahrheit sagen über ihre Beziehung und dass das auch eben schon so ein Schritt hin ist zu ihrer Dekouvrierung vielleicht. Ich finde, die eine Szene, die dann halt sich zum Schluss so ergibt, wo der Kommissar dann anhand der Physiognomien der Frauen ihre Kindheitsbiografien rekonstruiert, bemerkenswert. Das ist schon eine solche Anmaßung, dass ich auch nicht sicher bin, ob es nicht auch irgendwie der Figur bewusst schaden soll, so ganz ungebrochen. Kann sowas im Film eigentlich nicht sein. Es ist wirklich eine Art von Mansplaining, das in Tiefen vordringt. Also die Frauen werden anhand ihrer körperlichen Attraktivität rückverfolgt, bis halt eben zu einer tollen Kindheit aufgrund von Schönheit, dass einem dann alles zugeflogen ist und dass das halt irgendwie eine große Langeweile oder Leere in einem hervorgerufen hat. Bei der einen und bei der anderen halt nie beliebt, auch ein bisschen tomboyisch und sowas, dass das zu einer Traumatisierung und Unterwürfigkeit geführt hat, die halt eben die beiden in diese fatale Beziehung reingebracht hat. Und ich hoffe sehr, dass das halt irgendwie der Männerfigur halt irgendwie angelastet wird, auch im Film. Ich sehe eigentlich keine Anzeichen dafür, ich hoffe es nur, weil es sonst unerträglich wäre.
Also ich glaube schon, dass es uns als Zuschauer und Zuschauerinnen sehr klar sein soll, dass wir diese Frauen nur vermittelt über den Kontakt mit der Polizei kennenlernen. Also es gibt keine Szene in diesem Film, in der sozusagen kein Polizist irgendwie in irgendeiner Form im Spiel ist. Und ich glaube auch, dass es schon zumindest kein Zufall ist oder der Film darum weiß, dass auch alle anderen Opfer oder Menschen, die mit der Polizei in Konflikt kommen, junge Frauen sind. Also es gibt eine Frau, die von zu Hause abgehauen ist, es gibt eine Frau, die Opfer einer Vergewaltigung geworden ist, und der einzige Mann, der tatsächlich irgendwie auch von diesen Detectives verhört wird, da geht es um einen Versicherungsbetrug. Also das ist völlig klar, der ist nicht Opfer eines Verbrechens geworden. Also ohne das jetzt gleich runterzubrechen, irgendwie um zu sagen,
ja,
der Film
wobei
ist
so sie hören ja alle möglichen Verdächtigen für den Brand, also für das gelegte Feuer. Also da kommen doch immer wieder auch Männer vor, vor dem Schreibtisch der Polizisten.
Aber es gibt schon sozusagen, es gibt schon drei verschiedene junge Frauen, die mit einem männlichen Polizeirevier in Konflikt kommen. Und es gibt auch den einen Satz, der fällt, als der eine Polizist das Vergewaltigungsopfer verhören soll, gibt es denn keine Frau, die das jetzt machen kann oder sowas. Also ich glaube, da ist schon, da steckt schon ein bisschen was dahinter, wobei ich auch sagen würde, das ist jetzt nicht unbedingt eine kluge Offenheit oder so, das ist vielleicht auch eine Feigheit.
Wobei die Frage, die ich mir am meisten gestellt habe, weil Desplechin ist ja ein Regisseur, also mit Filmen wie Wairen oder zuletzt war er in Cannes mit Les Fantômes d'Ismaël, ist ein Regisseur, der sehr viele Ebenen so übereinander schichtet. Und hier habe ich mich tatsächlich eigentlich die ganze Zeit gefragt, ob es so etwas wie eine weitere Ebene gibt. Also die Musik ist so eine Ebene, ja, also die Musik ist, steht in einem großen Widerspruch zu der Banalität des Zusehenden. Aber gibt es irgendwie noch eine andere Perspektive als die der Narration?
Weiß ich nicht. Ich meine, ich weiß nur, die Musik ist halt auch, ich meine, sie kommt auch so, also sie ist auch auf jeden Fall eine sehr eigenständige Ebene. Also sie kommt so quasi mitten in so einzelne Einstellungen so reingefahren, um so einen Akzent zu setzen, der sich jetzt in dem Visuellen nicht unmittelbar quasi erschließt. So. Am Schluss, also wenn man quasi, ich weiß es auch nur, weil das Stück auch in Utopia von Salès vorkommt, ist es halt tatsächlich aus so Tristan und Isolde so eingearbeitet, wie die zwei Frauen sich quasi so getrennt werden. Also es wird schon auf sehr opernhafte Art und Weise irgendwie, aber halt es verstärkt dann tatsächlich hauptsächlich die Narration. Also da, wo es sich mir erschließt, verstärkt es die Narration, ohne irgendwie eine Ebene hinzuzufügen. So.
Wenn man vielleicht eine Ebene oder ein Element noch betonen wollte, wäre es vielleicht, dass der Kommissar selber algerischstämmig ist. Er erzählt selber, dass er mit 17 mit der Familie von Algerien nach Frankreich gekommen ist und als einziger geblieben ist. Das wird dann nicht weiter thematisiert, aber seine Präsenz als die große Autorität im Film, die halt eben migrantisch herstämmig ist, hat, glaube ich, schon auch einen Wert an sich, der halt irgendwie da ausstrahlen soll, weil sonst halt eben keiner in seinem Team auf seinen Hintergrund angesprochen wird oder sowas. Und dass das alles so ein bisschen auf ihn zuläuft, habe ich jetzt auch eben im Dialog mit dem Lachli gesehen, wo es halt eben auch um männliche Autoritäten in
dem Film Les Misérables, der am Anfang des Wettbewerbs lief.
Genau, wo es auch eben um männliche Autoritäten in Krisengebieten geht. Wo fängt ihre Autorität an, wo sind die Grenzen ihrer Gestaltbarkeit, ihres Einflusses, und hier wird er halt eben als sehr groß dargestellt. Das ist vielleicht eine Nuance, die den Film halt irgendwie bereichert.
Ja, da sind immerhin ein paar Erklärungsversuche zusammengekommen. Wir wollen auch noch sprechen über Xavier Dolans Film, der wahrscheinlich weniger rätselhaft ist. Und in den führt uns jetzt Hanna ein.
Matthias und Maxim heißt der Film, und so heißt auch das Freundespaar, was im Zentrum des Films steht. Maxim wird selber von Xavier Dolan gespielt, und der Darsteller von Matthias ist mir jetzt leider entfallen. Weiß den jemand?
Leider nicht, das ist ein längerer Name.
Ein längerer Name.
Dafür haben wir keine Zeit.
Genau. Dann sei er kurz beschrieben als ein Mats Hummels ähnlicher junger Mann. Also der hat tatsächlich auch so ein bisschen so die Sleekheit von Mats Hummels hat, und Xavier Dolans Figur trägt Dolans Züge und auch irgendwie eine Art von Kostüm, die halt ihm und seinem ganzen Figurenkosmos sehr ähnlich ist, und trägt einem vor allem ein großes Feuermal im Gesicht, was später auch nochmal eine Rolle spielt, als es halt auch um die Bewegung geht, die die Figuren auseinandernehmen. Aber erstmal sehen wir halt eine Party mit den beiden und halt eben auch noch anderen männlichen Freunden, also ein sehr gewachsener, enger, vertrauter Freundeskreis scheint uns erstmal zu begegnen. Und der wird dann auf eine Zerreißprobe gestellt, die wir gar nicht so richtig sehen. Es geht um einen Film, in dem die kleine Schwester eines der Freunde Matthias und Maxim zusammenbringt und für Sekunden nur sich küssen lässt. Diesen Kuss sehen wir selber nicht, aber wir spüren halt eben seine Folgen, die halt den ganzen Film überprägen und vor allem Matthias und Maxim sowohl an ihrer sexuellen Orientierung als auch an ihrer Freundschaft nochmal ganz grundsätzlich nicht zweifeln, aber halt irgendwie Wunden öffnen, aufwühlen.
Das ist erstmal eine Geschichte der Trennung. Also man sieht, man beginnt den Film mit diesen beiden Protagonisten, und dann hat man eigentlich über einen langen, langen Verlauf des Films die beiden Protagonisten separat voneinander, die nicht mehr miteinander kommunizieren oder wenn, nur auf eine Art und Weise, die total zurückgenommen ist. Sie gucken sich kaum mehr an und sind quasi irgendwie entfremdet durch diesen einen Moment. Zumindest legt das erstmal der Film nahe.
Ja, also ich fand vor allem toll, ich meine, Xavier Dolan ist ja einfach jemand, der sehr, sehr tolle Kinomomente einfach immer wieder schafft in seinen Filmen. Und gerade in diesem ersten Teil, also bevor es zu diesem Kuss kommt, der die beiden erstmal wieder entzweit oder beziehungsweise um diesen Kuss herum, sind einfach, ist, bildsprachlich macht das einfach großen Spaß. Also er, der, wie heißt die Figur von dem, dessen Schauspieler wir, das ist Matthias, ne?
Matthias.
Genau, also Matthias setzt sich in diesem Zimmer erstmal so aufs Bett und merkt dann, dass das ein Wasserbett ist. Also schon da sinkt ihm so ein bisschen der Boden unter den Füßen weg. Dann nach dem Kuss sieht man erstmal nur, wie er schwimmt, weil sie sind an einem Haus am See und sich da wirklich so verschwimmt, also einfach sozusagen völlig durcheinander gebracht ist. Und das sind immer so klein, und so funktioniert dieser Film einfach. Das sind so die Momente, für die ich Dolan einfach wirklich sehr, sehr, sehr mag.
Das ist ein Film, der viele Gleichzeitigkeiten präsentiert. Also wir haben in den meisten Szenen geht es um Beziehungen und diese Beziehungen werden aber so in Szene gesetzt, dass sie sich ständig überlagern, dass sie ganz viel mit verbalen Attacken verbunden sind, dass Leute ihre gegenseitige Zuneigung eigentlich ausdrücken durch Kritik oder durch Vorwürfe, durch eine Reaktion auf Dinge, die wahrscheinlich dem Film vorgelagert sind. Also oft spiegelt sich in den Beziehungen eben, dass sie schon lange miteinander eine Beziehung haben. Sie müssen kaum mehr ausdrücken, was eigentlich ihre Konflikte sind, sondern sind sofort auf 180, wenn nur ein Wort gewechselt wird. Und wir sehen eben diese Familienkonstellationen, also einmal die von Maxime und einmal die von Matthias. Und jeweils werden sie aus diesen Konstellationen heraus eigentlich so vereinzelt. Und wir erkennen, dass beide auf eine Art und Weise einsam sind.
Ich meine, was ich auch irgendwie schön finde an einem Film ist so die ja, dass es immer so auch einen leichten Drang ins so Idealisierte hat, also nicht Idealisierte im schöner als, sondern einfach so ein bisschen klarer als es quasi, also selbst die am Anfang diese wo man nur diese Freundesgruppe gemeinsam sieht, das ist so quasi, die haben so eine natürliche Art miteinander und so eine selbstverständliche Art miteinander zu reden und zu scherzen, das ist fast schon so, es ist nicht bewusst durchchoreografiert, aber es ist so nahtlos quasi, dass da so eine Innigkeit quasi hergestellt wird, die eben in der Eindeutigkeit, so sage ich jetzt mal, nicht realistisch ist in dem Sinn. So. Also es ist etwas unmittelbar so Ergreifendes, was aber so ein bisschen eben ins Überhöhte, auch das Feuermal, das die Dolanz-Figur hat, ist auch ein Tränenfluss, der permanent ihm ins quasi auf ihr Gesicht, also es ist also eine unmittelbar melodramatische so Erscheinung, dieses Gesicht. Und dann gibt es eben auch dieser Sprung in den See oder auch so plötzlich eine Fahrt über so eine nächtliche Straße, die quasi, ohne dass das irgendwie, sage ich jetzt mal, so ein Übergang ist, einfach so völlig ausbricht in so eine sehr durchstilisierte Dramatik. So.
Sicherlich ein Film der ständigen emotionalen Überwältigung oder jedenfalls so werden solche Trigger gesetzt. Der Film wie du gerade meintest, überhöht und sorgt eigentlich dafür, dass so Nervosität sich durchzieht. Also natürlich stark durch die Kameraarbeit, die extrem bewegt ist, die sehr viele Räume immer wieder neu perspektiviert, aber nicht um Orientierung zu schaffen, sondern um eine Form von Dynamik, die eben eher Nervosität ist, zu illustrieren. Und das ist ein Film, wie viele andere Filme von Dolan auch, so etwas irgendwo zwischen Soghaft und Rauschhaftes irgendwie herstellt. Wie würdet ihr denn, wenn ihr so ein bisschen auf das Werk von Dolan guckt, wie würdet ihr denn da den Film einordnen? Also von der Geschichte her, ist es ja auch ein Film, der eine Generation beschreibt, also eine Generation, die Generation der Millennials, die jetzt Anfang 30 sind, so wie Xavier Dolan, der gerade 30 geworden ist, und die am Anfang ihres Berufslebens stehen für die meisten, abgesetzt von der Generation der Jüngeren, die quasi Instagram-Generation, also die junge Schwester ist diejenige, die irgendwie $24.000 im Jahr verdient durch ihre Instagram-Posts und die eine völlig andere Vorstellung hat von Rollen, Bildern auch, also wo es eben um diese Männlichkeit geht, die hier irgendwie die ganze Zeit problematisiert wird. Wie würdet ihr das kontextualisieren im Werk von Dolan?
ist, glaube ich, eine paradoxe Konstellation, dass es sowohl ein reifer Film ist, als auch ein pubertärerer, durch sein Sujet halt irgendwie das Platz im Leben finden, was er hier halt, was eigentlich alle seine Figuren machen, aber halt auch in vielen Filmen, also Mommy spielt auch in einer Art von Zukunft, in der es halt eben auch verschiedene Sorgerechtsgesetze gibt, die halt irgendwie in der Gegenwart in Quebec nicht greifen. Und hier ist es doch sehr stark im Quebec der Gegenwart verortet, mit halt eben auch den persönlichen Problemen oder wirtschaftlichen Herausforderungen für die einzelnen Figuren. Der Matthias ist auf dem Weg, ein Rechtsanwalt wohlverdienender zu werden, und Maxim hangelt sich so von Nebenjob zu Nebenjob um und will jetzt nochmal als Aushilfskellner oder was auch immer in Australien nochmal so ein bisschen Neuanfang wagen. Und diese Nuancen, die halt eben diese Rückkopplungen auch haben zu eben wahrscheinlich dem Freundeskreis von Dolan selber, fand ich neu und gleichzeitig ruhiger, konzentrierter verhandelt als in seinen früheren Filmen. Die haben oft halt eben, ne, wie bei Mommy, halt wirklich den Bildausschnitt aufgerissen, und der ist hier schon sehr klar bei den Figuren dran und ihren Konstellationen, ihren Konflikten. Da ist er auf eine Art, ja, auch selbstsicherer. Ich glaube, er weiß sehr genau, was er hier mit dem Film machen möchte.
Till? Ja, ich wollte vor allem jetzt dich, Frederik, nochmal was fragen, du hast ja noch gar nicht zum Film gesagt. Und zwar vielleicht vor allem, wenn du sagst, da habe ich mit Philipp vorhin ein bisschen drüber geredet, dass der Film auch Nervosität überträgt. Das macht er natürlich auch viel durch die Frauenfiguren, die eigentlich fast bis auf Maxims Mutter durch die Bank weg nervös bis schrillig bis hysterisch, wie auch immer, auf jeden Fall eher, also gerade diese kleine Schwester, also die neue Generation der Instagrammer wird ja schon sehr, sehr karikiert. Ob du das auch so wahrgenommen hast oder wie du sozusagen die Frauenfiguren in diesem Film.
Ja, umso Zuspitzung geht es eigentlich Dolan bei allen Figuren, habe ich den Eindruck. Die sind unterschiedlich. Es gibt auch noch eine Mutterfigur. Also es gibt tatsächlich zwei Mutterfiguren. Die eine ist tatsächlich auch so exaltiert und hat gesundheitliche Probleme und mentale. Und die andere Mutterfigur ist ruhig und kontrolliert. Und es gibt natürlich, je nachdem, in welcher Beziehung sie gerade gezeigt werden, fahren sie so hoch und sind plötzlich total aufgeregt. Und dann gibt es aber auch wieder Momente, in denen sie ruhiger sind. Und ich glaube, also die Nervosität des Films entsteht nicht so sehr durch die Frauenfiguren, sondern tatsächlich eher über diese emotionale Überwältigung, die er stilistisch herstellt. Aber es ist tatsächlich.
Der ist eine andere Form natürlich.
Es ist ganz klar, dass der Film sich überwiegend für diese Jungsgruppe interessiert. Und eine Jungsgruppe, die überwiegend heterosexuell bisher definiert ist. Und deren Freundinnen oder Schwestern und so weiter und Mütter sind eher Bezugspunkte, als dass die jetzt so wie in anderen Filmen von Dolan so im Mittelpunkt stehen würden.
Vielleicht könnte man es eher darüber definieren, dass so die beiden Männer, für die was passiert ist, ein bisschen das Reden einstellen, während alles um sie herum weiterredet. Also sowohl der Jungsclub als auch eben die Mütter, die Frauenfiguren, alle reden eigentlich ununterbrochen. Nur so in dieser Mitte ist halt irgendwie eine Leere entstanden, die erstmal so Schweigen hervorbringt. Das ist vielleicht passender als so dieses Übernervöse.
Ich würde gerne einen Aspekt von Philipp aufgreifen. Das ging mir nämlich ähnlich so. Du hast ja geschrieben, dass es einerseits idealisiert ist, das Setting da, und gleichzeitig ist es ja nicht verschönert. Also die Filme haben so einen eigenen Québécois-Chic. Alles ist immer so 70er Jahre abgenutzt so ein bisschen, die Farben entsättigt und auch die Sachen, die die Leute anhaben, nicht irgendwie teure Streetwear oder sowas, sondern irgendwie eine Art von Secondhand-Chic. Und die, also es scheint nur Häuser in Quebec zu geben, die halt irgendwie einen Täfelung innen haben und so graubraune Sofalandschaften und halt eben Geschirr aus den 70ern mit Blumen und sowas. Und auch die Leute sind nicht per se schön. Also sahen alle bei der Premiere anders aufgemachter aus als in dem Film. Und trotzdem finde ich, ist das ein Film, in dem ich wahnsinnig gerne Zeit verbringe. Also ich finde das eigentlich bei allen Dolan-Filmen so. Die sind ja halt irgendwie nicht stilisierte, ehrgeizige Ausstellungskästen oder sowas. Und trotzdem verbringe ich halt einfach so gerne Zeit darin, weil halt eben diese Intensitäten so da sind, die Vertrautheiten der Figuren. Und selbst wenn sie sich streiten, ist eine Vertrautheit, Intimität, Verbundenheit da, die, finde ich, wahnsinnig anfixt und halt auch so ein Vertrauen in Menschen und Figuren so zeigt, dass diese Figuren wirklich auch sich so anschreien und angreifen, weil sie einander so viel bedeuten. Und das ist, glaube ich, irgendwie so der Komfort, den ich halt so bei Dolan immer wieder aus dem Film mit rausnehme, dass halt irgendwie, wenn man sich nur genug bedeutet, das Leben halt irgendwie explodieren kann.
Ist auch ein Film, der nach Filmmaterial, nach analogem Filmmaterial aussieht. Und klar, so bei Dolan spielen so die stilistischen Elemente eine sehr große Rolle, wie sie auch Positionen in der Klasse markieren. Und wir haben eben hier auch zwei unterschiedliche Positionen, also eine vermögende und eine vergleichsweise prekäre. Und deren Beziehung tariert er die ganze Zeit aus. Und das, klar, das größte Merkmal ist tatsächlich, wie er Intensitäten die ganze Zeit abruft. Und das wirklich auf eine Art und Weise, die eigentlich nie erlaubt, dass man rauskommt. Also ich würde auch sagen, also, dass der Film vielleicht sogar was auf eine gewisse Art Autoritäres hat, in dem Sinne, dass er eigentlich einem nur einen Zugang gibt, nämlich den, dass man sich den Intensitäten irgendwie für sie öffnet und sie zulässt und sich ihnen anschmiegt. Wenn man das nicht tut, gibt es nicht irgendwie immer wieder neue Zugänge, sondern also man kann natürlich diskursiv irgendwie vielleicht anzapfen, aber es ist kein Film, der irgendwie in alle Richtungen hin offen wäre.
Ich meine, was halt auch dann doch interessant ist, dass halt quasi doch, obwohl es sehr gefruchtet ist auf diese Jungsbeziehung, aber dann doch diese Beziehung zu der Mutter dann doch so eine Eigenständigkeit in dem Film quasi dann einnimmt, was irgendwie dann doch irgendwie, sich dann aus einem klaren Fokus dann doch so ein bisschen herauslöst, habe ich das Gefühl, dass diese Szenen dann doch irgendwie ein Film im Film oder was weiß ich,
auch funktioniert. Es ist halt in jedem Moment, einfach in jedem Nebenstrang sind die Details immer so reich. Also man hat nie irgendwie etwas, was völlig Selbstzweckhaft inszeniert würde, wo etwas nur eine Funktion hätte, sondern alles wird immer aufgeladen mit Emotionen, mit Vergangenheit, mit Elementen, die etwas über deren Platz in der Welt erzählen und so weiter. Also es gibt irgendwie eine ständige Anreicherung, Anhäufung. Also es ist ein Film, der einen irgendwie nie nur mit einer Sache aus einer Szene herauslässt.
Wobei ich dann da schon sagen würde, das stimmt über weite Teile, aber ich glaube, dass diese Figur der Schwester und wie sie sozusagen nicht irgendwie diesen Film dreht, der irgendwie so ein bisschen lächerlich ist und ihn als irgendwie gleichzeitig impressionistisch und expressionistisch beschreibt, da sind dann schon manchmal so Sachen dabei, da holt er mich dann nicht mehr sozusagen als Intensität ab, sondern das sind dann manchmal auch so ein bisschen Karikaturen und ein bisschen Sparwitze dabei. So.
Naja, also, die Frage ist, ob man jetzt widerspricht oder nicht, aber kurz. das ist klar, dass die Figur irgendwie absurd ist und gleichzeitig, wenn man sich auf die eigentlich einlässt, dann präsentiert die einem ja auch Schlüssel dafür, um irgendwie das Werk besser zu verstehen, weil die Figur ist die ganz am Anfang irgendwie erklärt, dass diese Vorstellung von Geschlechterrollen, die Generation der Millennials irgendwie vor sich hinträgt, dass die natürlich für sie irgendwie völlig passé sind. Und das ist irgendwie so der erste Schlüssel eigentlich für diese beiden Männer, sich selbst eigentlich in Frage zu stellen. Und ich glaube, dass die in den Karikaturen halt die ganze Zeit einem gleichzeitig, also die haben auch einen Wert. Also ich glaube nicht, dass da irgendeine Rolle so ausgestellt würde oder missbraucht würde, um irgendwie jetzt nur für einen Lacher herzuhalten.
Aber das wäre dann, finde ich, wieder ein diskursiver Zugang zu dieser Figur. Also der eben gerade nicht über die Intensität funktioniert, sondern der hat dann eine Funktion innerhalb des hauptsächlichen Plots, der dann eben als Intensität funktioniert. Also ich glaube, da gibt es schon eine Aufteilung in was Funktion dafür
aber
ist.
Aber sie ist trotzdem Teil dieser Intensitäten. Also sie ist ja selbst eine total aufgebrachte Person und sie ist nicht aus diesem Sog herausgelöst. Also ich sehe total, dass sie irgendwie vereinfacht ist und dass sie irgendwie jetzt nicht zu den reichhaltigeren Figuren gehört. Aber wenn man das sich genauer anguckt, stimmt das Gleiche eigentlich für die meisten Freunde. Also für die meisten Kumpels, die da irgendwie kurze Auftritte und kurze Momente haben, wo sie in Konflikt miteinander geraten. Die sind in der Regel weniger nuanciert als sie. Allerdings haben sie halt auch nicht so eine diskursive Rolle.
Also ich mochte diese Schwesterfigur am Anfang tatsächlich sehr gerne und bin da auch immer leicht zu kriegen. So Leute, die Filme machen und irgendwie, wie du sagst, irgendwie diese Dinge erklären und so. Aber dass dann auch selbst ich dann irgendwann raus war bei der und sie nur noch als Karikatur wahrgenommen hat, ich glaube, da ist schon irgendwie, das würde ich dem Film schon vorwerfen, ohne daraus irgendwie einen großen Punkt zu machen, weil ich ihn auch
Wir haben ja jetzt schon einen großen Punkt draus gemacht, aber ich widerspreche.
Komm, wir müssen weitermachen. Wir sind eh schon auf Marathonzeit.
Ja. Genau, so lang war es noch nie. Insofern danke Dolan, danke Displisher und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao. Tschüss.